mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Liebe Freunde der guten Unterhaltung, wir haben euch heute ein echtes Geschenk mitgebracht. Anna Loos, liebst du auch Anna Loos?
Ja, also ich meine, Jan und Anna sowieso zusammen, aber sie alleine großartig.
Ja, ganz selten, dass mal zwei Leute aus der gleichen Branche gleichmäßig erfolgreich sind.
Ja, das stimmt.
Ich muss nur leider sagen, wir hatten gar keine Zeit, über ihren Mann Jan-Josef Liefers zu reden, weil wir einfach so viele andere Themen hatten. Ja. Es war ein bisschen so, wie zwei Freundinnen, die sich so treffen, zu einem Glas warmer Ziegenmilch und dann einfach losquatschen. Und jedes Bild, was sie entwirft von ihrem perfekten Leben, trifft ungefähr auch das Bild, was ich im Kopf habe. Und deswegen war das ein, wie soll ich sagen, es war so ein sehr harmonisches Zusammenprallen von zwei Frauen, die, glaube ich, irgendwie sehr glücklich in ihrem Leben sind.
Also es hat sich sehr gut angehört und man hat euch vor allen Dingen sehr gerne zugehört. Also ich zumindest und ich glaube jetzt die Hörer gleich auch.
Ja. Anna Loos heute zu Gast bei den Waffeln einer Frau. Boah, sie sitzt mir schon gegenüber. Sie trinkt Kaffee. Sie ist gut drauf. Wir tragen beide Westernblusen, als hätten wir uns abgestimmt, weil unsere Herzen wahrscheinlich am Ende doch im gleichen Takt schlagen. Anna Loos ist bei uns.
Hallo. Wirklich, ich habe heute Morgen überlegt, was ziehe ich denn jetzt zu Barbara an? Und dann kam mir diese Bluse auf dem Bügel in den Weg und dann dachte ich, das ist genau die Bluse, die das heute braucht.
Ich kann mir jetzt gar nicht, wenn du erzählst, die Bluse kam dir auf den Bügel. Also bei mir kommen auch zum Beispiel sehr viele Blusen mir auf den Bügel entgegen, weil ich eine Situation zu Hause habe, die ich gar nicht beschreiben kann. Und ich kann es auch, ich sag mal so, von dem Kleiderschrank von Mariah Carey ist es sehr weit entfernt. Ich kann es fast nicht mehr öffnen, ohne dass mir Sachen entgegenfallen. Bist du da ordentlicher?
Ich bin super ordentlich. Also ich sortiere regelmäßig meinen Kleiderschrank aus. Und dann verschenke ich eigentlich die meisten Sachen. Jetzt habe ich aber meinen Kindern mal versprochen, weil die mussten auch aussortieren. Ich habe die gezwungen, weil wenn das zu voll wird, muss man einfach definitiv aussortieren. Und wir gehen jetzt auf den Flohmarkt.
Das finde ich eine super Idee. Und vor allem, jetzt mal ganz ehrlich, ich liebe ja Bargeld. Die Vorstellung, dass man dann auch, wenn es nur 5 Euro irgendwie in kleinen Münzen, weißt du, klicker, 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 irgendwie und abends dann so ein Säckchen voller Geld hat, das macht mich total verrückt.
Ja, und ich habe gesagt, ey Leute, vorm Sommerurlaub, da kann doch mal jeder sein Taschengeld selber verdienen.
Ja, ganz genau. So, und schon wieder 20 Euro gespart.
Ja.
Nein, aber es ist ja wirklich so. Bist du schon auf dem Trip Abbau? Ist besser als dazu kaufen? Weil es sind ja viele dann irgendwann in dem Bereich, wo sie sagen, ich werde jetzt Sachen los und fühle mich...
Nein, ich liebe Sachen dazu kaufen. Ich liebe das wirklich. Also ich bin kein Schrottkäufer mehr. Also ich kaufe nicht Schrott. Aber ich liebe es, bummeln zu gehen, einfach so einen halben Tag Zeit zu haben. Gerne auch mit meinem Mann. Und einfach mit so einem Kaffee in der Hand das Lieblingsteil für die nächsten 5 Jahre finden. Das liebe ich. Und das dann kaufen und zu Hause haben und das erste Mal waschen und anziehen. Und
wirklich?
Ja, ich liebe das.
Also bei Klamotten habe ich das seit Jahrzehnten irgendwie nicht mehr. Also mir geht's dann so mit so Gegenständen oder so eher. Also ich freue mich dann an so einem Sessel. Aber jetzt der Jan-Josef, der läuft doch nicht mit dem Kaffee neben dir durch die Stadt und genießt es.
Doch, das macht ihm richtig Spaß.
Das sagt er nur, weil er danach eine Gegenleistung von dir möchte.
Nein, der hat ja dann auch 2 Tüten in der Hand und ich nur eine. Der geht auch super gerne shoppen.
Ehrlich?
Ja, ehrlich.
Und dann schlendert ihr da so rum und dann, oh, das finde ich ja toll.
Und dann gehen wir noch essen und trinken ein.
Das finde ich super.
Ja.
Aber die Vorstellung mit einem Mann, also ein Mann ist ja wie ein Betonklotz eigentlich am Bein, wenn man mit dem einkauft. Und du brauchst den Jan ja nicht zum Bezahlen.
Nein.
Du zahlst ja selber.
Ja.
Also das ist ja schon mal, da ist ja schon mal die halbe Miete so. Also man kann es selbst entscheiden. Man muss nicht so sagen, oh bitte, die Schuhe sind so schön. Die Vorstellung
Nein,
ist natürlich
absurd. Nein,
wir
bummeln beide gern. Also wir bummeln gern. Und das ist ja meistens ist man so in verschiedenen Läden, wo man gerne ist. Und dann braucht der, also die Regel ist, es muss einen Sitzplatz geben und einen Kaffee. Und dann sitzt der andere, trinkt einen Kaffee und guckt und sagt, ja, nö,
das finde ich
mach
auch.
Mal nochmal den von da vor und so. Und also wenn man so sich richtig Zeit lässt dafür, dann macht das
voll
Spaß.
Super.
Aber nicht, wenn man so gehetzt ist, so, wir müssen noch ganz schnell ein T-Shirt kaufen.
Nee, und vor allem auch nicht, wenn man in die Geschäfte geht, wo ich zum Beispiel mit meinen Kindern immer gehe. Natürlich, klar, sitzen dann bei H&M in dieser stinkenden Kabine. Und inzwischen haben sie sogar die Sitzgelegenheiten aus den H&M-Kabinen oder so raus rationalisiert.
Wirklich?
Das heißt, ich sitze dann völlig auf dem Boden irgendwo vor der Kabine und dann kommen irgendwie diese Kinder raus mit diesen lustigen Klamotten und man möchte eigentlich bei jedem Teil schreien, nein, bitte nicht kaufen.
Also meine Mädels sind nicht so H&M, meine Mädels sind Vintage. Also dafür musst du mit denen in jeden, wenn egal in welcher Stadt du bist, du musst in jeden Vintage-Store, den diese Stadt zu bieten hat. Aber das macht meistens Spaß. Also das sind eigentlich immer so nette Verkäufer, die so Bock haben zu quatschen. Und ich mache dann immer einen Talk und die Kinder suchen sich irgendwie Stunden irgendwas aus.
Aber weißt du, was mich fertig macht momentan, ohne jetzt zu tief ins Kinderthema einzutauchen? Wenn die dann Vintage wollen und so, ja, oder wenn die dann eben so spezielle Sachen wollen, dann ist das ja auch nicht mehr in dieser normalen Größentabelle.
Nee.
Und dann, weißt du, wie viel Zeug ich bestelle, was absurd groß oder klein oder es gibt dann auch so in Amerika oder wenn du amerikanische Sachen kaufst, oder nicht in Amerika, aber die haben dann so 4X heißt es dann.
Klingt oder Jungs.
Oder 47 oder die haben so Größen oder irgendwie, das heißt dann irgendwie, aber jede Firma ist ja total anders. Da kommen manchmal Säcke an und manchmal sind es so ganz kleine Dinger, irgendwie wie Kinderkleidung. Und deswegen, dann hast du das Zeug da rumliegen, dann muss man da jedes Mal wieder den Retourenschein anfordern. Da bin ich ja nicht so gut drin, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ich habe meinen Kindern abgewöhnt, im Internet Sachen zu bestellen. Ja. Also wir gehen wirklich in die Vintage-Stores, weil es macht erstens total Spaß. Also ich mache das so als Event dann. Ich gehe dann auch mit denen essen. Also meine Große ist ja schon ausgezogen, deshalb macht es besonders viel Spaß. Ist
ja
cool.
Ja, das glaube ich. Hast du Angst davor, wenn die dann beide weg sind?
Nein, ich freue mich drauf. Ich finde das richtig geil. Ja. Ich kann es nicht erwarten. Also ich habe dann wirklich so viele Jahre damit verbracht, morgens aufzustehen, alles durchzuorganisieren, mich immer voll nölen zu lassen und so. Und ich finde es, also Spaß beiseite, es ist wirklich toll zu sehen, wenn die so flügge werden, wenn die auf einmal so selbstständig werden. Wenn die, also meine Große, die sagt, nee Mama, warte noch mit der Waschmaschine. Also ich habe ihr gesagt, ich schenke dir eine Waschmaschine.
Ja.
Und die kommt immer sonntags zum Waschen. Und das findet sie ganz toll. Also manchmal ist sie auch genervt, weil sie fährt quasi einmal durch Berlin. Sie wohnt in Friedrichshain,
ja,
so weit wie möglich weg von den Eltern. Aber sie liebt es irgendwie dann so bei uns zu sitzen, irgendwas Leckeres, mal den Kühlschrank wieder so aufzumachen. Hey, was gibt's
denn da
heute?
Das machen wir doch bis heute.
Ja.
Wenn ich nach Hause komme, mache ich als allererstes den Kühlschrank auf. Meine Mutter dann direkt hinter mir, wie früher. Was suchst du? Nichts, ich wollte nur gucken. Ja, sag doch, was du willst. Ich mache dir doch ein Brot. Nee, ich wollte nur mal gucken. Und dann haben die so ganz andere Sachen im Kühlschrank stehen, als ich das zu Hause habe.
Ach so.
Und dann findet man das ja so toll.
Ja, die macht das auch als allererstes, macht die mal so, kommt die zum Wäschewaschen, schmeißt mir das so hin, ne? Macht sie natürlich auch nicht selber,
natürlich
muss Mami
nicht
machen.
Ja.
Und dann nimmt sie so die saubere von der letzten Woche mit und dann macht sie so den Kühlschrank auf genüsslich und guckt so. Und ich sag dann immer, ey, nicht so lange die Kühlschranktüren aufmachen, weil, also das sage ich glaube ich seit 15 Jahren.
Ja, klar.
Und dann macht sie mit so ganz langsam, guckt sie mich so an und macht sie zu, so provokant wie in der Pubertät.
Ist
hat sich
lustig.
Nichts verändert.
Und dann denkst du dir, ach wie schön, gleich nimmt sie die Wäsche und ist wieder weg.
Genau.
Aber ich erlebe das jetzt schon bei vielen Leuten, so im Freundeskreis, wo dann die Kinder so weggehen, dass die ganzen Konzepte im Prinzip zusammenbrechen. Zum Beispiel großes Haus mit Garten, Ferienhaus oder so, weißt du, was man sich so eingerichtet hat irgendwie. Die sagen dann so, ich komme da nicht mehr mit oder so, weißt du, oder am Wochenende bin ich nicht da. Oder also alles, was du im Prinzip aufgebaut hast über Jahre, macht irgendwann keinen Sinn mehr, wenn die Kinder nicht kommen mit ihren 15 Freunden.
Ja, ich glaube, man muss das auch ein bisschen verändern. Also bei uns ist es so, wir haben das Ferienhaus, wir haben tatsächlich ein Ferienhaus und wir hatten mal eins auf Rügen. Das haben wir dann sein lassen, weil die Kinder hassten das schon als kleine Kinder. Und jetzt haben wir eins tatsächlich auf Mallorca schon viele, viele Jahre und alle sind da gerne. Und jetzt,
dann können die auch alleine dahin fahren.
Richtig. Und dann sagen die, hey, was macht ihr im Juni? Ist da irgendjemand da? Weil den Juni haben wir Bock, mit Freunden da zu verbringen. Und wenn ihr dann im Juli kommt, dann bin ich ja dann auch noch da und dann machen wir das und machen
genau,
wir das.
Genau, und dann könnt ihr gucken, was noch übrig ist von eurem Haus.
Genau.
Oder?
Nein, aber das, also irgendwie verändert sich das. Das ist doch aber auch geil. Also ich zum Beispiel habe total Bock, mal wieder in einer Wohnung zu wohnen und keinen Garten zu machen. Ich habe zum Beispiel dieses Jahr meinen Garten so krass vertikutiert und dann habe ich mir so einen Dünger gekauft für den Rasen, der den kompletten Rasen zerstört hat.
Der macht ja erstmal alles kaputt. Das ist im Prinzip wie eine Chemotherapie.
Aus.
Danach ist erstmal alles braun und
oder?
Dann muss man ganz fest darauf hoffen, dass es dann wieder alles gut wird. Aber wenn er dann wächst, dann ist er wirklich schön. Ich habe in diesem Jahr gesagt, ich wäre ganz froh, wenn wir nicht in ein Vertikutieren investieren würden, sondern bei uns ist das ein ganz großes Thema, dass Löwenzahn im Gras wächst.
Ja, vertikutieren und düngen.
Und dann, Teile unserer Familie sind mit einem großen Stöhnen und Ächzen durch den Garten.
Ach so, mit so einem Ausstecher oder was?
Hier ist ja noch mehr.
Also bei Löwenzahn hilft nur noch ausstechen und zwar bevor er sich vervielfältigt.
Und er hat ja Wurzeln, die sind ja, ich habe jetzt so neues
wie
Kraut irgendwie, also nicht den Giersch, sondern jetzt ist noch was Neues entstanden. Das ist wie so eine wilde Erdbeere, sieht das aus. Hä? Und das ist wie Bambus, das ist im Prinzip vernetzt, das ist wie ein ganzes Volk, was bei mir da im Beet eingezogen ist. Und die gehen auch nicht weg irgendwie.
Aber interessant, vertikutierst du?
Wir vertikutieren wie bekloppt, weil die Wiese ist, sage ich mal, fast wie ein Familienmitglied. Also die Pflege der Wiese. Also ich habe niemals meinen Mann so traurig erlebt, wie in dem Moment, wenn jemand einen Garten, einen Blumentopf mal für längere Zeit auf dem grünen Wiesendings hat stehen lassen und man den dann hochhebt und dann ist da drunter so ein braun-gelber oder das Allerschlimmste war.
Aber so gucken
war,
mich jetzt alle an. Mit so großen, traurigen Augen.
Der Webergrill, der Deckel wurde dann im Garten abgelegt.
Oh, Rasen kaputt.
Und dann mein Mann, die haben mir die olympischen Ringe in den Rasen gebrannt.
Oh nein, nee. Also, aber bei uns sieht es jetzt wirklich gerade ein bisschen kritisch aus, weil ich ihn halt gedüngt habe und alles braun ist. Ja. Und alle gucken mich so an, so was hast du mit dem Rasen angetan, Mama?
Aber es regnet, das ist gut.
Ja. Aber weißt du, ich mache das ja auch und dann könnten mich ja auch alle dankbar angucken.
Nee, ich sage immer, was ich mir von euch allen wünsche, ist folgendes. Folgender Satz, einmal die Woche. Wahnsinn, wie du das alles schaffst. Toll, dass du das schon wieder gemacht hast. Ich habe gesagt, dann wäre ich noch zu mehr Leistungen in der Lage und bereit. Aber ich brauche genau diesen motivierenden Satz. Wahnsinn, was du da wieder alles gemacht hast. Wie schaffst du das eigentlich?
Darf ich mir das klauen? Das finde ich super.
Wie schaffst du das eigentlich? Das ist ein Satz, der würde mich total weit nach vorne bringen. Aber bisher nur unter Zwang wird das gesagt.
Ja, ich sage immer, es wäre doch toll, wenn ihr auch mal bemerken würdet, was ich alles toll mache, anstatt nur was schief geht. Ja. Von dem vielen, was ich mache, das wenige, was schief geht. Könnt ihr nicht auch die anderen Sachen aufzählen und sagen, hey, toll, dass du den Geschirrspüler ausgeräumt hast und nichts kaputt gegangen ist. Toll, dass du wieder den Boden gewischt hast und alles sauber ist.
Wischst du den Boden?
Natürlich.
Weil Boden habe ich jetzt lang nicht gewischt, sage ich ehrlich.
Doch, ich habe ja 3 Hunde und einen Kater. Ich muss wischen.
Naja, klar.
Die machen nur Dreck.
Mhm. Mhm. Aber findest du nicht auch mein größtes Selbstbewusstsein als Frau und als Mensch, das meine ich wirklich ernst, zieht sich aus der Menge an Dingen, die ich schaffe, zu erledigen. Da ist mein Job, das ist für mich, mein Job ist für mich total, ja toll, bist du stolz, das zu dingen und beim ESC und nee, interessiert mich gar nicht. Aber wenn ich, so wie ich mein sozusagen Leben manage und dann mein Haushalt und meine Familie und Ding und Essen und Kühlschrank und Einkaufen und Ding, jeden Tag in diesen Kisten mit den Tüten ins Haus und mit dem Müll wieder raus und so, da denke ich mir, da stehe ich manchmal morgens, dann denke ich mir, ich könnte jetzt total verzweifelt sein, aber ich entscheide mich dazu, wahnsinnig stolz zu sein, wie viel ich schaffe.
Okay, also ich freue mich immer zu arbeiten, weil Arbeiten ist für mich wie Urlaub. Und ich finde es eigentlich toll, schöne Sachen zu arbeiten und denke dann immer so, oh, bald muss ich wieder nach Hause. Dann geht das wieder los.
Ach so, also schöne Sachen zu arbeiten im Sinne von, also alles, was sozusagen nicht zu Hause stattfindet. Ja, klar. Ich meine, zu Hause ist der größte Stress. Kannst du dich noch an die Zeit erinnern, als die Kinder klein waren und man vorm Haus im Auto sitzend kurz den Sitz zurückgeklappt hat und dann irgendwie kurz dachte, jetzt 7 Minuten einmal die Augen zu machen, so mittags, so wenn es so heiß war. Und man dachte, bevor ich jetzt da reingehe in diesen Wahnsinn.
Ja, aber Pubertät ist ja auch ähnlich krass, muss ich sagen. Also mein kleines Kind ist jetzt noch in der Pubertät. Ich glaube, das Schlimmste haben wir schon hinter uns. Aber so Mädchen in der Pubertät, das ist wirklich, das ist so, also das, also was man da sich für die Mütter, was die Natur sich ausgedacht hat, um die Mütter zu entnabeln, das ist krass.
Ja, oder?
Ja.
Aber warst du auch so?
Nein, meine Mutter sagt, ich habe gar nicht gemerkt, dass du in der Pubertät warst. Ja. Aber bei mir, ich dachte dann auch, ja, die Kleine, die wird das nicht so schlimm machen. Die macht das, die ist noch schlimmer. Und irgendwie.
Ja, und die waren ja auch so süß davor. Und dann kann man sich gar nicht vorstellen, dass die jemals ein Widerwort gibt. Weil also mein Leben ist dann im Prinzip, man läuft Mutter-Tochter-mäßig Händchen haltend durch die Gegend und lacht nur den ganzen Tag. Und plötzlich buff, fällt vor dir irgendwie so eine Schranke runter und ab dem Tag ist alles irgendwie anders.
Ja, aber das wird wieder.
Ja, glaube ich auch.
Ja.
Glaube ich auch. Und ich habe ja mit meiner Mutter sehr viel gestritten und mit dem Ergebnis, dass ich ganz eng mit meiner Mutter bin, weil wir uns wirklich auseinandergesetzt haben. Weißt du, das war nicht so, ja, mach du mal, sondern wir haben halt wirklich so miteinander gekämpft und am Ende ist es aber irgendwie, ist es zu einer großen Nähe so gekommen.
Also ich habe nicht so viel gestritten, ich habe aber auch eine sehr große Nähe zu meinen Eltern, zu beiden. Ich habe irgendwie mich anders abgearbeitet, keine Ahnung.
Ja, aber wie, du warst wild.
Ich war wild. Ich war so wild, dass meine Mutter immer zu mir gesagt hat, so gehe ich mit dir nicht raus. So, also sorry, also so kannst du nicht rumlaufen.
Die, ach, wegen, wirklich?
Klamotten,
was war das?
Und okay. Alles, so punkermäßig.
Haare?
Also alles. Anziehsachen, ich habe meinem Vater die Sachen geklaut und habe so ein paar Nieten dran gemacht und alles zerschnitten und zernäht und so. Und meine Mutter fand es richtig schrecklich, wie ich aussah. Das war aber ihr größtes Problem.
Ja, also meine Mutter hat auch mal gesagt, dass sie geträumt hat, weil da gingen wir auf eine Beerdigung und da hat sie immer gesagt, ich habe die ganze Zeit geträumt, du wärst da mit einer zerrissenen Jeans hingekommen. Und damals war ja auch eine zerrissene Jeans ein echtes Thema. Ich meine, ich erinnere mich, dass meine Mutter gesagt hat,
ey, oder?
Klaus und die Hanna haben so ein Problem mit ihrem Sohn, du, der trägt ja nur Turnschuhe. Der trägt nur Turnschuhe. Das war im Prinzip worst of all worlds. Ich weiß gar nicht, was könnte man denn tragen außer Turnschuhen, ehrlich gesagt.
Ja, ich weiß
Komm
nicht.
Komm mal unseren Kindern mit Lederschuhen.
Also eigentlich haben die Kinder es früher fast einfacher gehabt, sich so ein bisschen aufzulehnen, ne? Weil sie brauchten einfach nur ein Loch in ihre Jeans machen, dann waren die Eltern schon... Ja. Sag mal,
ich weiß noch, die ersten Löcher in der Hose, das war wirklich der Untergang des Abendlandes.
Was musst du heute machen als Kind, damit die Eltern die Augen rollen? Die müssen sich schon richtig was einfallen lassen heute.
Ja, ich glaube, zum Beispiel Moritz Bleibtreu hat mir letztens mal erzählt, seine Rebellion war Ordnung und Struktur. Gegen seine Mutter, die eben Schauspielerin war und wo alles chaotisch war. Und er hat immer gesagt, ich habe immer das Bad geputzt und sie hat immer geschrien, du Spießer!
Oh nein, der Arme.
Und er meinte, es war seine Art, sich eben aufzulehnen. Und
ich
glaube, da passiert, ich meine, ja, stimmt schon. Wir sind ja heute auch, also bei vielen Kindern, da muss ja schon manchmal beide Augen zudrücken, wenn die morgens das Haus verlassen, weil die so geil gestylt, so lustig gestylt sind, dass man denkt, mein Gott, also die hätte man festgenommen früher, weil man denkt, mit dem stimmt was nicht, ja?
Mhm,
und
stimmt.
So. Und heute.
Meine Mädels zum Beispiel.
Ja, macht man dann so gute Miene zum Bösen. Ja, super, ist doch toll und so. Und
ich bin gestern mit meiner großen Essen gewesen, da hatte die eine kurze Hose an. Also, die war kurz vor Unterhose, wirklich.
Ja.
Ich habe zu ihr gesagt, du kannst doch nicht. Und sie so, Mama. Hör einfach auf. Ich so, okay.
Ich habe mir gekauft in einem Secondhand-Laden, hatte ich mir einen orangenen A-Linienmantel gekauft. Da war ich so 14 oder so. Und es war so eine Mischung aus Audrey Hepburn Goes Grace Kelly. Und dazu hatte ich so ein Tuch, wie Grace Kelly, wenn sie an der Côte d'Azur im Cabrio gefahren ist. Weißt du, so ein Tuch über den Kopf. Und dann so hin. Und eine schwarze, so große Sonnenbrille. Und so bin ich dann morgens um 6:30 zur S-Bahn gelaufen. War natürlich noch dunkel und so. Und meine Mutter, Barbara, was ist denn mit dir los? Oh mein Gott und so. Aber irgendwie, ich fand's cool.
Das klingt doch cool.
Also meine Rebellion war relativ ästhetisch, sage ich jetzt mal.
Ja, das würden die Mädels von sich ja heute auch sagen. Mit den angeklebten Wimpern und künstlichen Fingernägeln.
Ja. Oh Gott. Ich sag immer, seid froh, wenn ich euch alles verbiete, weil ihr werdet euch so freuen, wenn ihr 18 seid und dann endlich alles dürft, weil ich fand es einen Riesenschritt damals, mit 18 dann plötzlich alles zu dürfen und davor relativ wenig.
Okay, ich durfte alles.
Ja, stimmt, das hast du mir beim letzten Mal schon erzählt. Und bei dir ist es ja gut gegangen.
Bei mir ist es gut gegangen. Ich habe meinen Kindern auch erlaubt, esst so viel Schokolade, wie ihr wollt. Und sie essen gar keine Schokolade mehr.
Ja.
Es war so eine Phase.
Ja, ja. Hast du schon Ziegenmilch heute Morgen getrunken?
Nein.
Warme Ziegenmilch trinkst du gerne am Morgen. Das hat uns hier in der Redaktion einen kleinen, wie soll ich sagen, Dinge aufgegeben, weil wir uns so, ja, Stich versetzt. So. Wo kriegt man am Morgen warme Ziegenmilch her?
Nur auf
in
Land.
Berlin.
So. Frisch gezapft sozusagen.
Ehrlich? Könntest du selbst eine Ziege melken?
Ja, ich kann sogar Kühe melken, habe ich mal für einen Film gelernt.
Oh Gott, es ist so gut, Schauspieler zu sein, dann kann man einfach alles.
Nein, Ziegenmelken habe ich bei meiner Oma gelernt und meinem Opa. Aber das ist eigentlich im Prinzip genau dasselbe. Nur, dass die Zitzen bei einer Ziege halt kleiner sind als bei einer Kuh, muss man.
Kennt man ja aus dem normalen Leben. Mal muss man ein bisschen mehr ziehen, mal ein bisschen weniger.
Genau.
Okay. Also toll. Machst du das manchmal noch? Dass du, also kommst du noch ran an warme Ziegenmilch?
Also wenn ich mal irgendwo auf dem Land bin, wo es eine Ziege gibt, die gemolken werden kann, dann frage ich schon mal, ob ich mir morgens so ein kleines Gläschen melken kann.
Nein, das ist toll.
Ja. Das ist das, also, aber ehrlich gesagt, eher so Richtung Schwyz und so, ne? Also in so Richtung Berge, da, wenn man dann mal Glück hat und auf dem Land ist, also hier in und um Berlin gibt es bestimmt auch Ziegen, so in Brodowin oder so, da könnte man wahrscheinlich auch mal Aber wahrscheinlich würden die mich angucken und denken, ich hab sie nicht mehr alle.
Die Großstädter. Ist ja so schrecklich, wenn ich dann auf dem Land, wir sind ja viele in Österreich und so, und dann, wenn ich dann zum Bauern und dann stehst du da irgendwie im Misthaufen als Tourist, weißt du, mit Berliner Autokennzeichen irgendwie und ich mit meinen, ja, ich fand sie eigentlich ländliche Stiefel, aber es waren halt am Ende dann doch Schickimicki-Stiefel irgendwie und dann kommt die Bäuerin raus und ich so, wir haben jetzt auch Hühner und so und die so, ja, ist schon recht, hat die dazu gesagt.
Ja, genau.
Weißt du, ja, ist schon recht. Ja, da muss man sich ja den ganzen Tag drum kümmern, ja, hat sie dann nur so und ist so weitergegangen, dachte ich mir, okay, wir sind doch nicht so ganz auf einer Wellenlänge, so richtig ernst hat sie mich nicht genommen.
Ja, also wir sind halt für die Stadteier.
Ja,
also.
Ja, klar. Wenn du mir jetzt beschreiben müsstest, weil ich glaube, dass wir genau das gleiche Empfinden haben, was so bestimmte Schönheit oder einen schönen Tag angeht, dann würde ich sagen, siehst du dich auch eher auf dem Land, oder?
Ja.
Also, erzähl mal deinen schönster Tag.
Wie mein schönster Tag wäre?
Ja.
Also mein schönster Tag wäre, ich wache auf, dann schaue ich aus meinem Haus, was am See steht, am Wasser, auf das Wasser, mach mir mit so einer tollen, ich mal mir den Kaffee selbst, dann mache ich mir erstmal einen schönen schwarzen Kaffee. genau. Ja. Dann gieße ich den auf und dann trinke ich den, guck auf den See. Es ist so
noch nicht so spät, ne?
Frühsommer. Ist es Frühsommer?
Ja. Und es ist auch noch nicht so spät uhrzeitmäßig, weil sonst ist man gleich wieder
schlafen.
Im Stress.
Ja, genau. Alle schlafen noch. Und dann beschließe ich nach meinem Kaffee, ich schwimme jetzt eine Runde. Dann steige ich in den See, schwimme eine Runde, dann trockne ich mich ab, bin total entspannt, ziehe so eine Lieblingswohlfühlklamotte an und dann wachen alle auf. Und dann sage ich, hey, ich habe schon Frühstück gemacht, ich habe Brötchen geholt, ich habe alles schon hingekriegt, setzt euch und dann frühstücken wir schön.
So, und dann ist in dieser Rechnung, sind da immer auch Freunde, weil bei mir ist immer leicht, mich beschleicht ja sofort Unwohlsein, wenn ich das Gefühl habe, oh, jetzt 4 Tage und wir haben niemand eingeladen. Ich liebe es ja, wenn Leute kommen.
Echt cool, ja, bei uns kommt auch immer jemand, aber nie morgens. Also Frühstück, also frühestens um 11 zu so einem Brunch am Wochenende.
Okay, gut, aber die kommen dann im Laufe des Tages, würde ich mal sagen, die für unseren perfekten Tag, oder?
Die kommen, ja, die kommen und dann irgendwann mache ich auch einen Wein auf, glaube ich, an so einem perfekten Tag.
Vielleicht schon so gegen 12.
nein, das ist
doch
so früh.
Okay. Doch, ich finde schon, tagsüber ist es ja viel schöner. Ich würde dann gerne lieber tagsüber trinken bis um, sag ich mal, 7 abends und dann aufhören, anstatt irgendwie abends erst anfangen, weil irgendwie das macht mich irgendwie, ich weiß nicht, ich finde es besser tagsüber.
Ja, also vielleicht im Sommer so einen leichten Rosé oder sowas.
Ja, finde ich auch. Und dann liegen auf einer Decke und so alle können so machen, was sie wollen und irgendeiner sagt und dann fängt einer an, ohne dass man ihn darum bitten muss. Ganz wichtig. Nicht so, kannst du jetzt mal vielleicht oder so, sondern der macht's von ganz alleine. Grillfeuer.
Oh ja, grillen finde ich auch toll. Grillen finde ich super.
Ja, ja.
Grillen finde ich auch super. Also wir grillen auch in unserem Garten und hat sich bei uns herausgestellt, jeder hat so seine Spezialität. Also meine kleine Tochter macht dann die Knoblauchbutter. Mhm. Ne? Die macht dann, unsere Kinder lieben Knoblauch und Chili, keine Ahnung.
Ja.
Dann macht die Knoblauchbutter die große Tochter. Die macht so Kartoffeln, wie Rosmarinkartoffeln. Das kann die richtig gut. Mhm. Dann steht die auch daneben eine Stunde am Herd und wendet die und macht da mit Öl und Salz und Rosmarin. Mein Mann grillt und ich räume auf und ab und bin für die Getränke zuständig.
Ja, und wer kriegt am Ende das meiste Lob? Der Mann. Wahnsinn, das Fleisch.
Nein. Alle kriegen Lob.
Ja. Nee, so stelle ich mir das auch vor. Als du jetzt dein Album geschrieben hast, Das Leben ist schön, so heißt es, gerade rausgekommen, geiler Titel. Ist für mich übrigens der Titel, den ich über jedes Buch, jedes Album und jeden Song immer schreiben würde, weil letztendlich ist das immer meine Lebensaussage.
Sehr gut, meine auch.
Ja, oder?
Ja, wirklich. Also ich habe einen Song geschrieben, der hieß dann tatsächlich Das Leben ist schön und da wusste ich, das muss eigentlich der Albumtitel sein.
Ja, weil alles andere ist auch immer so eine intellektuelle Scheiße da manchmal, finde ich. Und da finde ich, Das Leben ist schön ist so, und da hat man sofort Bilder im Kopf irgendwie. Und ich sehe dich nämlich, ja, genau das gleiche wie du. See, Haus, Kaffee, ganz wichtig. Ohne Kaffee kann ich gar nicht mir einen Tag vorstellen, wenn da nicht morgens, ich gehe ja mit der Tasse Kaffee an den See runter. Und so, also ohne Kaffee.
Springst rein.
Und ja, total. Und dann, oh, die Vorstellung, auch ganz viel Kaffee zu haben. Eine Thermoskanne dabei zu haben. Ich nehme mir ja eisenhart, wenn ich morgens irgendwo hinfahre, ins Auto die Thermoskanne mit dem Kaffee mit und schenk's mir nach und hab dann danach dafür gesorgt, dass meine Elektrik im Auto fast dreimal einen Geist aufgegeben hat, weil mir viermal die Kaffeetasse ins Armaturenbrett vorne rein gekippt ist. Aber egal. Ich mache weiter. Nee, und dann sehe ich das aus und dann ist das ist für mich auch, das Leben ist schön eben. Frühsommer, grün, blau, easy, keine Leute, deswegen, ich kann unsere ganzen Kollegen nicht verstehen, die immer nach Saint-Tropez fahren in den Club Saint-Consinq, um da ihre Ferien zu verbringen.
Saint-Tropez Club?
Ja, oder weißt du, irgendwie, die aus dem Wasser kommen und da sind Fotografen, die sich abends Stöckelschuhe anziehen, um mit ihrem Mann zum Abendessen zu gehen. Ich verstehe es nicht.
Ja, ich muss allerdings sagen, apropos Stöckelschuhe, ich habe ja gemerkt, jetzt wo meine Kinder langsam so groß werden, dass ich so viele Jahre in Jeans, Turnschuh und T-Shirt verbracht habe. Und
ja.
Ich liebe das auch, ohne Frage. Aber ich habe schon jetzt so langsam auch total Lust daran gefunden, mal wieder hohe Schuhe anzuziehen, ein Kleid aus meinem Schrank zu holen,
ja,
mal abends in einem Kleid mit hohen Schuhen essen zu gehen, ist so eine Neuentdeckung bei mir.
Verstehe ich, dass man sich auch mal schick macht und so sagt, ich gehe jetzt gar nicht beruflich irgendwo hin, sondern ich mache mir jetzt einfach so schick.
Ich bin jetzt einfach mal wieder Frau.
Mein Mann sagt immer zu mir, was ist los?
Ja, meiner auch. Der sagt, ich bin jetzt wieder Frau.
Was ist los?
Ich bin nicht nur Mutter.
Nee.
Es gibt mich auch wieder als Frau.
Das wird ihn interessieren. Ja, stimmt wirklich. Und man hat ja auch so viel Krempel. Also Gott, was ich zu Hause Stöckelschuhe habe. Ich könnte jeden Abend mit unterschiedlichen Männern essen gehen und alle wären glücklich. Naja, mein Gott. Ach ja, lass uns über dein Album reden. Du bist als Anna, ich habe gerade Instagram geguckt und habe dich gesehen auf einem Konzert. Also vielleicht war es mit Weitwinkel aufgenommen, aber das sah nach sehr, sehr vielen Menschen aus. Mhm. Du hast behauptet, es sei sofort ausverkauft gewesen und du standst auf der Bühne und es war phänomenal.
Nein. Das waren verschiedene Bilder. Also das eine war ein Konzert aus dem letzten, vorletzten Sommer, sozusagen vom letzten Album. Mhm. Wir haben ja noch gar nicht gespielt.
Mhm.
Aber wir spielen ein kleines, wie sagt man, so ein Showcase.
Ach, das war das. Okay.
Und das ist quasi, das war direkt ausverkauft sozusagen. Und das habe ich nur gesagt, weil die Leute sollen nicht sauer sein, dass sie
keine
Karten mehr kriegen.
Gibt Schlimmeres.
Und wir spielen auch im September eine schöne Tour.
Mhm.
Und da können die, war sozusagen der Hinweis, hey, wenn ihr noch ein Ticket kriegen wollt,
dann lieber im September.
Dann versucht's doch mal im September.
Ist ja immer so, ich muss dann auch immer lachen, habe ich auch letztens mit Boss Host drüber gelacht, wenn man dann ein neues Album rausbringt, dann ist meistens der Satz, das ist mein persönlichstes Album oder dieses Album ist mein so und so. Aber du bist ja als Solo-Künstlerin eigentlich wirklich relativ frisch unterwegs. Also insofern ist da ja wahrscheinlich wirklich noch ein großer Unterschied zum ersten Album oder so, oder?
Ja, ich habe das auch gelesen, steht im Pressetext, hat jemand geschrieben, ne? Also, aber tatsächlich ist ja, wenn man seine Sachen selber schreibt, ist ja alles persönlich. Also persönlichst, was soll das sein? Also diese Superlative, klar, es ist ein persönliches Album, das davor war es aber auch. Also für das Album davor habe ich halt mein Leben so ein bisschen bereist und habe mich an so ein paar Stationen angedockt und gesagt, okay, diese Geschichten, die haben bei mir so eine Spur hinterlassen, die erzähle ich jetzt mal. Und für dieses Album habe ich einfach mal mich angeguckt. Also die Frau Anna, die ich jetzt bin sozusagen, mhm, und all meine Gefühlswelten. Ich meine, der Titel ist Das Leben ist schön, aber das Album ist jetzt nicht nur rosarote Zuckerwatte, mhm, durch die ich mich so langsam durchfresse mit so einem Grinsen von einer Seite zur anderen.
Super hier.
Nee, ich habe auch bei so einem
Ist ja auch schön trotzdem. Also ist ja auch ein Trotzdem immer mit dabei bei Das Leben ist schön, oder?
Ja, es ist halt auch, also ich habe für mich so festgestellt, es ist aber auch so eine Entwicklung, die bei mir stattgefunden hat, dass ich all diese ganzen Probleme und Steine in meinem Leben, die so auf einmal so vor mir liegen, wie so ein riesiger Fels, dass ich die mittlerweile auch als meine Freunde betrachte, weil ich halt in diesem Moment, also wenn das Leben halt super easy ist, kein Problem, ich laufe durch ich gucke auf den See und meine Familie, alle sind glücklich, keiner nervt mich und so, dann ist es halt auch ein bisschen ohne Bewegung, wie so Brackwasser, und die ganzen Probleme, die vor mir liegen und diese Reibung, die ich habe, während ich die bewältigen muss, das sind Sachen, die mich als Mensch tatsächlich in so eine Entwicklung gebracht haben, und das sind auch Sachen, die für mich mittlerweile meine Freunde sind. Also wenn bei mir so ein Ding runterplumpst und sich vor mich aufstellt, so ein riesiger Kackhaufen, dann denke ich, interessant. was willst du mir jetzt irgendwie beibringen? Mhm. Also welche Lektion, ich freue mich schon drauf, ein bisschen, also ich bin natürlich auch genervt, ja.
Nee, aber man nimmt die Herausforderung ja auch gerne an, weil man natürlich auch die Kraft hat dazu, finde ich so.
Aber ich mache das heute anders, also heute platscht das vor mir hin, ich riech dran und denk so, oh, okay, alles klar, was willst du mir denn jetzt beibringen? Naja, ich bin gespannt, so. Mhm. Also ich gehe es anders an und für mich gehören die mittlerweile dazu zum Leben und ich heiße die auch sehr willkommen, muss ich sagen.
Ja, klar, und jetzt mal vor allem, also was mir immer wahnsinnig hilft, also in der Bearbeitung eigener Probleme oder so, dann einfach auch mal umgucken, so geht mir immer so, ja, auch gerade im Umgang auch mit den Kindern und wenn man denkt, oh, und so, und dann redest du einmal mit, du brauchst ja nur mal 5 Freundinnen einzuladen und dann soll mal jeder so erzählen, mhm, wie läuft's mit dem Mann, wie läuft's mit den Kindern, wie läuft's mit dem Job. Gehe ich immer nach Hause und denke mir, geil, bei mir ist ja wohl alles total super.
Das ist eine geile Strategie.
Weißt du, weil es ist ja überall, stimmt, meine Mutter hat immer gesagt, unter jedem Dach ein Ach, und das ist natürlich ein grauenvoller Spruch, aber es stimmt total.
Ja, na klar, das stimmt, aber das, also tatsächlich, hilft dir das dann wirklich bei deinen Achs?
Ja, also einfach in der Beschauung der Achs, weil ich mir immer so denke, es gibt nie dieses, also ich bin, also letztendlich im Vergleich, meistens lebe ich sowieso das perfekteste Leben mit den wenigsten Achs irgendwie so, ja. Und, mhm, und ich glaube, es ist ja auch eine sich positiv bestärkende Spirale. Wenn es gut läuft, dann verarbeitest du ja auch Probleme anders, wie wenn du immer das Gefühl hast, bei mir läuft überhaupt nichts, dann korrigst du noch ein Problem, kannst du da auch nicht so positiv mit umgehen. Ja, bei mir stimmt, geht es oft im Grundrauschen einfach so unter, wo dann andere sagen, ja und dann, was hast du dann gemacht und so, sag ich, ja keine Ahnung, es ist dann halt einfach irgendwie, hat sich das dann irgendwie auch wieder geändert oder gelegt oder so. Und das ist halt, ich bin ja schon ein großer Verfechter dieses positiven Denkens, du ja auch, ich dass auch, ich immer denke, letztendlich, die meisten Sachen klären sich auch. Und ich bin halt auch zum ersten Mal Mutter jetzt. Ich kann nicht sagen, also man macht sich natürlich Sorgen. Oder ich bin zum ersten Mal seit 15 Jahren verheiratet und ich bin zum ersten Mal, keine Ahnung, Moderatorin im deutschen Fernsehen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie die Sache ausgeht.
Ja, und das ist doch auch das Geile daran, dieses eine Leben, was wir haben. Also ich muss sagen, ich finde tatsächlich diese beste Version von sich selber zu geben, die man eben geben kann. Also ja, einfach das Gefühl zu haben, besser, sorry, habe ich es nicht hingekriegt. Liebe Kinder, lieber Ehemann, liebe Freunde, liebes Fernsehpublikum, liebe
Radio,
liebe Podcast-Hörer.
Besser habe ich es leider nicht. Das wäre ein sehr schöner Rücktrittssatz.
Ja,
besser, so, ich habe alles gegeben, mehr ging leider nicht.
Ja, einfach so gut wie möglich zu sein. Also
aber
eben
hast
die
du dich jemals
Version
stressen lassen von diesen, weil zum Beispiel, also ich habe mich jetzt nicht so stressen lassen von diesem ganzen perfekte Mutter, perfekte Ehefrau, kochen in Strapsen, immer Lust, immer tolle Pausenbrote, immer Ding. Ich habe mich da, natürlich bin ich, wenn ich manchmal den vierten Morgen hintereinander morgens in die Küche kam und mir dachte, ich habe schon wieder vergessen, Brot zu kaufen, ja, dann habe ich schon an mir gezweifelt. Aber eigentlich habe ich nie jetzt so das Gefühl gehabt, oh Gott, ich kann in allen Bereichen nicht genügen oder so. Das hatte ich eigentlich nicht.
Nee, ich habe mich, also was mich eine Zeit lang gestresst hat, ich bin eben dann auf den Grund gegangen, waren so die Leitsätze, mit denen ich groß geworden bin. Die habe ich dann irgendwann einfach alle genommen und gesagt, wisst ihr was, hier ist so eine leere Tonne, ja, da kloppe ich euch alle rein, Deckel zu, tschüss, auf einmal wiedersehen.
Was für Leitsätze?
Von nichts kommt nichts, ohne Fleiß kein Preis, was weiß ich, diese ganzen, mit denen man so groß wird, die einem automatisch das Gefühl geben, was man alles machen muss und können muss, mhm, und wie perfekt man sein muss und so. Und also ich bin ganz zufrieden mit mir.
Total. Und ich strebe natürlich eine gewisse Art von Perfektion an.
Auch, ja, ich auch.
Auch körperlich,
klar,
und so. Das finde ich übrigens auch anders, als das ja viele junge Menschen heute sehen. Ich finde das Anstreben von Perfektion im Prinzip nicht verkehrt. Mm-mm. Ich finde nur den Umgang mit dem eigenen Scheitern, das ist der Knackpunkt, ja. Weil ich finde schon, also es gibt immer wieder Menschen, die sind schlauer, schöner, schlanker, reicher als ich. Und dann gucke ich mir das an und dann inspiriert mich das und dann versuche ich das nachzuhalten. Zu arm, dann scheitere ich aber. Aber ich versuche es, weißt du? Und dann scheitere ich und dann der Umgang mit dem Scheitern ist im Prinzip das. Aber gar nicht erst zu versuchen, besser zu werden, finde ich eben auch falsch, weißt du? Und immer nur so zu sagen, ich bin super, so wie ich bin, finde ich eben falsch. Also in meinem Fall, ich kann es nur für mich sagen.
Ja.
Sondern ich bin dann sehr gnädig im Scheitern. Also ich versuche das andere, das schaffe ich dann so ein bisschen und dann denke ich mir, ach komm, ist doch scheißegal.
Du meinst, du wertschätzt deine Schwächen so lange, bis sie Stärken werden.
Ganz genau.
Geil. Finde ich gut. Mache ich auch.
So, jetzt pass auf. Wir spielen ein Spiel. Liebe Anna, liebe Barbara, das neue Album von Anna heißt Das Leben ist schön und weil wir auch sehr effizient arbeiten beziehungsweise keine Lust hatten, uns was Eigenes auszudenken, haben wir den Namen einfach übernommen. Ihr spielt also Das Leben ist schön. Im Gegensatz zum Leben ist das erste Mal nicht unbedingt immer schön. Deswegen haben wir eine Schüssel mit kleinen Zettelchen vorbereitet. Auf dem Zettel steht ein erstes Mal aus dem Leben. Eure Aufgabe ist es zu entscheiden, ob ihr dieses erste Mal gerne nochmal erleben würdet oder eher nicht. Natürlich mit Begründung. Mhm. Gott, ich dachte jetzt schon, es geht nur um Sex. Aber sie haben so ein bisschen offensichtlich auch noch was anderes mit reingebracht.
Das erste Mal.
Warte, jetzt pass auf, hier sind die Zettel, das erste Mal.
Mündliche Abi-Prüfung in Mathe.
Die erste Fahrstunde.
Oh. Soll ich das jetzt sagen?
Na klar.
Also ich bin total verrückt auf alles, was Motoren hat und das Erste, was ich gemacht habe, war mit, also ich habe meinen Führerschein schon angefangen, da war ich noch gar nicht 18, das war mein absolutes Traum. Mhm. Ich habe jetzt mittlerweile auch einen Bootsschein
fahren,
und so.
Ja.
Also ich liebe das und ich hatte wirklich einen coolen Fahrlehrer und das erste Mal, ich hatte natürlich heimlich schon geübt, bis der Arzt kommt, bin ich mit dem losgefahren und der hat gesagt, sag mal, ey,
du kannst ja schon.
Du hast doch heimlich Autofahren geübt. Ja. Ich so, nein. Natürlich nicht. War total cool.
Also ich weiß noch, als ich in meiner ersten Fahrstunde war, erstmal hat mein Fahrlehrer gesagt, Frauen könnten sich in der Hüfte nicht gut drehen. Deswegen hätten sie Probleme beim Einparken. Das hat mich so, angespornt, würde ich mal sagen. Und dann, als mir der erste LKW entgegenkam auf so einer Landstraße, habe ich einfach die Augen zugemacht. Richtig so. Und hast laut geschrien und aus dem Fenster so rechts rausgeguckt. Und da hat er gesagt, nee, also so geht es nicht. So geht es. Ganz lustig. Aber heute ist doch alles süß. Gut geworden. Pass auf. Das erste Gehalt.
Das erste Gehalt. Das erste Gehalt habe ich tatsächlich gefühlt als kleines Kind bekommen. Und zwar habe ich da nämlich im Theater in Brandenburg haben die einen Jungen gesucht. Mhm. Sind in die Schule gegangen und haben einen Jungen gesucht. Ich hatte so richtig weiße, weißblonde, kurze Haare, quadratisch praktisch gut. Und mich haben sie ausgesucht. Und ich habe dann da eine kleine quasi Komparsenrolle im Theater gespielt.
Das ist ja cool.
Ja, das war cool. Und da habe ich Geld für gekriegt. Und das war mein erstes Gehalt. Und ich war mega stolz.
Ja, ich finde ja sowieso der Reiz des Geldverdienens, das hört ja auch nie auf. Und das kann man den Kindern nicht früh genug irgendwie beibringen. Ich habe bedient bei so einem Abend bei meiner Oma, da war so ein Abend wie so ein Biergarten und da habe ich dann Bier mit ausgetragen und dann gab mir jeder halt immer so 50 Pfennig oder irgendwie so. Und da weiß ich noch, bin ich nach Hause und hatte halt, hatte halt so Geld, so Klimpergeld und das fand ich total toll.
Ja. Ich bin ja ein Sparer. Bist du auch ein Sparer?
Ja, also ich würde nie über meine Verhältnisse leben.
Mich auch nicht.
Also es würde mich total stressen. Ich wollte mir eine Jeans kaufen und die hat 129 Mark gekostet. Oh Gott, Mutti erzählt vom Krieg, aber egal. Und ich hatte aber nur 100 und dann hat mir mein Freund Jirschi aus der Schule 30 Mark geliehen.
Wirklich?
Damit ich mir die Hose kaufen kann. Dann kam ich nach Hause und hat meine Mutter gesagt, wie hast du das bezahlt? Ja, der Jirschi hat mir noch 30 Mark dazugegeben. Hat meine Mutter gesagt, man kann sich nichts kaufen, was teurer ist als das Geld, das man zur Verfügung hat, zurückbringen.
Und hast du zurückgebracht?
Musste ich zurückbringen.
Oh, das ist aber eine strenge Mama.
Ja, aber ich fand's total gut. Bis heute, ich käme nicht auf die Idee, mir was zu kaufen, was ich mir nicht leisten kann. Habe ich nie gemacht.
Nee, mach ich auch nicht.
Ich hab schon richtig doll viel Geld verdient, als ich immer noch ein VW Polo mit Faltdach gefahren bin und habe irgendwie für wenig Geld irgendwie in Moabit, in einer schicken Wohnung, aber also nicht schick, groß war die, aber irgendwie gewohnt. Da haben meine ganzen Kollegen, die hatten schon den dritten Audi TT und weißt du, Ferien auf den Malediven und so.
Echt?
Total. Dann habe ich immer noch die Kohle zusammengehalten, mir gedacht, ich weiß nicht, ob das gut geht am Ende.
Ja, aber irgendwann hast du es dann schon ein bisschen lockerer gesehen.
Jetzt lass ich locker. Aber jetzt kann auch nichts mehr passieren. Das erste Mal ein Herz gebrochen.
Das erste Mal ein Herz gebrochen. Ich habe bestimmt ganz viele Herzen gebrochen, ohne das zu wissen.
Immer noch?
Nein, ich hoffe nicht. Doch, ich hatte meinen ersten Freund, aber der war so eifersüchtig, dass mir wirklich richtig auf den Megakeks gegangen. Und dem habe ich dann leider gesagt, du musst jetzt einfach, das geht nicht, sorry. Mhm. Der ist mir wirklich hinterhergefahren, weil ich mit meinen Freundinnen aus war. Und ich war aber lange mit dem zusammen. Also also für das Alter 18,
ja,
ne?
Ja.
War 2,5 Jahre mit dem zusammen und der war richtig traurig.
Hast du noch Kontakt?
Nein.
Melde dich bitte. Sie möchte das, sie möchte das nochmal besprechen.
Bitte melde dich auf gar keinen Fall.
Ich glaube, ich habe mal in der Schule, da war ich so 13 oder so, und da hat mir einer einen Brief geschrieben und dann habe ich was ganz Schlimmes gemacht. Dann habe ich nämlich immer gelacht über diesen Brief und er hat mir einen wahnsinnig süßen Brief geschrieben.
Vor anderen?
Und dann habe ich den Brief rumgezeigt und gelacht und er hat das dann mitgekriegt. Das ist mir heute noch unangenehm.
Da redet der wahrscheinlich heute noch mit seiner Psychologin drüber.
Oh Gott, aber er hat einen Job und eine Familie und Kinder. Ich glaube, es ist alles nochmal gut gegangen.
Aber du kennst ihn noch.
Ja, ja. Aber trotzdem.
Aber frag ihn doch mal, ob er heute mit seiner Psychologin noch darüber reden muss.
Ich möchte nicht darüber sprechen. Das erste Mal Urlaub ohne Eltern.
Oh, das erste Mal ohne Eltern, das weiß ich noch richtig gut. Und zwar hatte ich ganz lange Haare dann, so als Teenager. Und ich wollte unbedingt mit meiner Freundin alleine ohne Eltern an der Ostsee zelten fahren. Und meine Mutter hat immer gesagt, fällt völlig aus, ihr seid
auf
viel zu jung.
Fall. Ja. Wie
ich
alt warst du denn?
15. Also, ey, also hallo? Mhm. Und meine Mutter war total dagegen. Und dann hat mein Vater aus Spaß gesagt, wenn du dir einen Igel schneiden lässt, dann fahre ich euch da auch noch persönlich hin. Weil meine Haare, ich war halt immer am Haare bürsten und so. Ich war dann schon irgendwie...
Und dann hast du es gemacht?
Und dann habe ich mir einen Igel schneiden lassen und dann musste mein Vater uns da hinfahren. Meine Mutter war stocksauer, aber ein Wort, ein Mann, ein Wort, hat er dann auch gemacht und das war unser erster Urlaub, also mein erster Urlaub ohne Eltern. Mit meiner besten Freundin habe ich das gemacht.
Und war das dann erwartet cool?
Mega, war total geil.
Also man zeltet dann an der Ostsee
genau.
Und dann...
Und dann abends macht man sich so ein bisschen zurecht in seinem Zelt so.
Ja.
Und dann geht man aus, geht man tanzen, rumhängen mit Typen, die man nicht kennt.
Hätte ich
dir
auch nicht erlaubt, kann ich dir direkt sagen.
Lagerfeuer, Gitarre, war lustig. Mhm. Nein, ich hatte meinen ersten Freund wirklich erst mit 18. Also ich habe vorher...
Echt auch, nicht? Nee.
Nee, ich bin kompletter Spätzünder. Also meine Mutter hätte mich in Ruhe ziehen lassen können.
Können, ja, ja. Mhm. Nee, also das da, das hätte ich nicht gedurft. Das hätte ich nicht gedurft. Aber jetzt hier, ich habe noch eine Frage. Der erste Sexunfall. Was ist denn ein Sexunfall?
Das frage ich mich auch. Was ist das?
Ist das nicht sowas, wenn man sich den Pimmel in der Klobrille einklemmt, so wie Dieter Bohlen damals?
Aber ich habe doch gar keinen Pimmel.
Stimmt. Ah, sorry. Die Anna hat doch gar keinen Pimmel. Das wussten die nicht. Da waren die sich, glaube ich,
unsicher. Was kann denn bei einer Frau so passieren?
Ein Sexunfall.
Sexunfall klingt wie aus Versehen Sex gehabt. Nicht gemerkt.
Du, was soll ich sagen? Ich bin da reingerutscht. Oh. Nee, kann ich mir jetzt auch nichts darunter vorstellen. So, jetzt pass auf. Schönes Spiel übrigens. Schönes Spiel. Du versuchst, alles richtig zu machen, habe ich gelesen und dachte mir, super, das versuchen wir ja alle momentan. Und natürlich auf das unvermeidliche Plastik nicht zu verzichten, aber so viel wie möglich zu vermeiden. Diese ganzen Sachen. Hast du Strategien entwickelt, die ich mir abgucken könnte, weil ich bin immer auf der Suche nach guten Ideen?
Wie viel Jutebeutel hast du im Schrank?
Ach, Jutebeutel. Soll ich dir jetzt mal was sagen? Also Jute ist ja noch okay, aber ich... ohne Jutebeutel gehe ich nirgendwo mehr hin. Aber das ist ja, dann stehst du ja beim nächsten Ding und dann, also jetzt zum Beispiel, ich war in so einem Supermarkt, wo so Großsachen, weißt du, wo du so große Mengen kaufen kannst und so, da haben die jetzt wieder eingeführt, dass du alles abwiegen musst und in so einen Plastikbeutel machen musst.
Wieso das denn?
Also wenn du Tomaten kaufst und so, und ich kaufe halt immer dann so 20 einzelne Tomaten, dann musst du das abwiegen und dann so ein Babbel drauf machen. Und das Gleiche musst du dann bei den Kirschen machen und bei den Dingen und so. Und früher brauchte man das nicht abzuwiegen, da haben sie es an der Kasse gewogen und dann musstest du nicht diese Dinger drauf machen. Und jetzt musst du das ja portionieren und musst das in so eine Tüte machen, dass das als eins bleibt.
Also ich kaufe bei der LPG ein, das ist so eine, das ist so eine Biomarktkette in Berlin. Mhm. Da kann man so Mitglied werden, das mache ich schon seit ich schwanger war mit Lilly, also ich bin da glaube ich Ehrenmitglied mittlerweile.
Ja.
Und da wiegen die schön an der Kasse ab. Und ich kaufe nicht so viel ein, ich kaufe frisch ein, ich gehe oft einkaufen. Mhm. Oder mein Mann muss das machen oder meine Kinderfrau. Also ich habe ein bisschen geändert, dass ich so viel da habe. Ich habe ja auch, wir haben einen Keller und da war immer alles so vollgestellt mit so Sachen. Und dann manchmal habe ich da drauf geguckt, dann war es schon abgelaufen. Das habe ich mir irgendwie abgewöhnt. Mhm. Aber ich fahre zum Beispiel Fahrrad. Also ich fahre gerne Fahrrad. Also wenn ich nicht so wie heute, da muss ich sozusagen direkt weiter. Das schaffe ich nicht mit dem Rad. Aber wenn ich einfach danach frei gehabt hätte, wäre ich mit dem Fahrrad gekommen.
Ich finde ja, ich bin gestern Fahrrad gefahren, einfach mal so. Und dann da war ich so glücklich danach.
Ja, hast du ein Rennrad?
Nee. Nein, du ja, gell? Ach, du bist ja so, du fährst doch Rennrad, oder?
Der ja, ich habe ein Rennrad.
Ja.
Und das, also das macht schon Spaß.
Da fühlt man sich doch danach, als sei man irgendwie in eine Prügelei verwickelt gewesen. Findest du nicht? Allein der Sattel, das halte ich nicht aus.
Nein, da
ich habe wirklich so einen Sattel, der sich ganz vollsaugt mit Wasser, wenn es da drauf regnet. So einen richtigen, Sessel.
Du musst einfach eine Tüte rüber machen.
Ja, aber ich meine nur, der ist so groß, dass er sich richtig festsaugen kann. So ein Rennradsattel saugt gar nicht so viel.
Ach so, du hast so einen ganz bequemen Sattel.
Weißt du?
Ja, aber so ein Rennradsattel, da gewöhnst du dich dran. Das ist cool. Macht Spaß, wirklich.
Nee, also mit dem
Rennrad. Einmal in Berlin rum. Einmal nach Schönefeld und wieder zurück.
Jetzt hör doch mal auf,
Doch.
Ja. Okay. Ja, gut. Da bin ich noch nicht ganz. Du hast ja angefangen mit, übrigens, ach, wo wir übers Rennrad reden, ich habe ja Waffeln für dich gebacken. Ah. Das wird jetzt immer so in Vergessenheit geredet.
Sind da die Eier von deinen Hühnern drin? Mm,
natürlich. Ganz viele.
Mm. Ich probiere die jetzt.
Heute sind sie besonders gut, muss ich sagen. Wirklich. Heute sind sie mir sehr gut gelungen.
Mit Puderzucker.
Mhm. Und mit Mehl und Butter auch. Tut mir leid, schlechte Nachricht, aber auch Mehl,
Butter, ich habe noch nicht gefrühstückt. Alles cool.
Alles gut, hau rein.
In meinem Alter muss man ja ein bisschen aufpassen, was man so, dass die Bilanz weniger rein als raus stimmt.
Man nimmt ja gar nichts mehr ab.
Ne, doch. Aber.
Ja, aber ich weiß jetzt auch
unter nicht. Unter brutalen weniger rein als raus Bedingungen.
Nee, und das weniger rein als raus zieht dann nach sich, dass du eigentlich im Prinzip nie wieder zum normalen Essen zurückkehren kannst. Ich glaube, irgendwann ist es dann so, dass man einfach mittags ein Chicoryblatt mit einer Blaubeere.
Ja.
Und dann einfach sehr lange kauen und einspeicheln, um nicht zuzunehmen. Weil ich glaube, dass das einfach, es ist wirklich brutal. Und ich glaube, die das schaffen, ja, also diese Leute, die einfach schaffen, ihr Leben lang eine gleiche Figur zu behalten, da ist entweder genetisch irgendwas schiefgelaufen oder die haben so eine eisenharte Disziplin. Ich glaube, du musst ja an allen Kreuzungen, wo Spaß macht, musst du eigentlich abbiegen und sagen, nee, danke, für mich nicht.
Richtig.
Und das finde ich schon, ich gehöre jetzt auch schon zu denen, die, wenn der Brotkorb auf den Tisch gestellt wird im Restaurant, so vorwurfsvoll zum Kellner gucken. Also wirklich nicht. So, weißt du? Und da denke ich mir, was bin ich für eine alte, blöde Kuh geworden?
Also wir haben Ayurveda gemacht am Anfang des Jahres. Und danach haben wir gesagt, okay, also immer wenn dieser Brotkorb kommt, dann sagen wir beide, gucken uns an und machen uns stark. Und dann sagen wir, nein, danke, wir brauchen kein Brot.
Und?
Beim ersten Restaurantbesuch schon nicht geklappt. Da kam dieser Brotkorb mit so warm, so ein ganz leckeres so Sauerteigbrot. Und wir so, und wir haben uns so angeguckt.
Komm, einmal
okay,
geht's.
Keiner hat was gesagt. Das war so lustig.
Oh Gott. Wenn ich mir nur noch ein Lebensmittel wünschen dürfte, was ich esse, ich würde mich für Weißbrot entscheiden.
Brot oder Kartoffel?
Brot und Kartoffel, beides am besten. Mhm. Brot und Kartoffel und dann immer nur Olivenöl dazu und Butter. Wirklich, das wäre mein Essen. Mhm. Also gedünsteter Spargel und Brokkoli ist auch total toll und so. Ich liebe das, ich nur. Aber im Prinzip, wenn es hart auf hart kommt, ich nehme das Weißbrot mit dem Olivenöl.
Ja.
Knoblauch drauf, Rosmarin meinetwegen noch, Ding, Salz, Pfeffer, genug.
Das könnten wir Geschwister sein.
Oh Gott. Also gut. Ich habe mich gefragt, ob du dich gerne an Regeln hältst, weil ich nämlich zum Beispiel in der Corona-Zeit festgestellt habe, dass ich mich nicht so gerne an Regeln halte.
Ach ja.
Und ich hatte letztens wieder einen körperlichen Zusammenstoß mit drei Sicherheitsbeamten am Berliner Flughafen, die mich im Ernst zwingen wollten, im Billigflugterminal, wo ich abgeflogen bin, das leer war. Leer. Im Sinne von, da war kein Mensch. Es war nicht das große Terminal, sondern das Nebenterminal, ja. Kein Mensch. Die haben mich gezwungen, so eine Reihe abzulaufen, die aus diesen Bändern gemacht war.
Ja, das kenne ich.
Verstehst du?
Und du hast einfach so ein Band hochgenommen und
ich
das abgekürzt.
Unten durch einfach. Da war kein Mensch, ja. Und dann kamen drei Leute auf mich zu und haben gesagt, ich habe Anweisungen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich bin ja ganz allein und ich laufe doch jetzt nicht dieses Hamsterding da, ja? Und dann kam es wirklich so weit, ich habe dann geschrien, die haben geschrien und so und ich dachte mir, die sind im Recht. Also die haben das Recht auf ihrer Seite und so. Und dann hat er gesagt, ich hol die Polizei und so. Und dann habe ich gesagt, ja, dann holen Sie jetzt die Polizei. Ich bleibe jetzt hier stehen. Ich gehe nicht diesen Weg, das wäre ungelungen. Also 50 Meter in die Richtung, dann wieder dahin, dann wieder dahin, dann wieder dahin. Ohne Leute. Und da dachte ich mir, ich halte mich jetzt nicht an die Regeln und ich bin dadurch ein besserer Mensch. Das habe ich mir jetzt einfach eingeredet.
Okay.
Jetzt kommst du.
Und bitte. Also tatsächlich gehen mir so eine Sachen auch auf den Keks.
Mm.
Also so eine stupiden Anweisungen und Regeln, die einfach, wenn man genau hinguckt, so blöd sind, dass man denkt, wieso soll ich mich jetzt daran halten? Mhm. Ich habe für mich beschlossen, dass ich die, wenn ich die dann breche, ja, und ich habe es dann mit jemandem zu tun, der ganz ignorant auf sein Recht beruht, mhm, weil das ja die Regel ist.
Ja, genau.
Egal wie doof sie ist, dann versuche ich irgendwie kill them with kindness. Also ja, ich versuche einfach so freundlich zu sein und so hilflos in meiner, mhm, Freundlichkeit zu wirken. Mhm. Also ich bin ja Schauspielerin. Dass die dann
sofort anfangen zu weinen.
Dass die dann kurz vorm Weinen sind.
Ich kann nicht davor laufen. Ja,
dass die gar nicht auf die Idee kommen würden, mir böse zu sein. Also ich tue dann immer so, als würde ich jetzt kurz vorm Nervenzusammenbruch stehen, wenn wir das jetzt nicht sofort irgendwie
so machen, wie
cool
du willst,
geregelt bekommen, ohne dass, okay, dass ich jetzt ganz schlimm krank werde. So.
Ach, die Nummer.
Ja. Und ich bin dann aber ganz freundlich. Ja. Also ich schalte dann um, ich krieg manchmal so einen Hassstachel, dass ich denke, mhm, so doof kann man doch nicht sein.
Ganz genau. Und dann da muss man schon sagen.
Da geht bei mir aber so ein Knopf an, der heißt Lächeln. Große, ja, Klubberaugen, Lächeln.
Aber das war jetzt im Fall dieser beiden Mitarbeiterinnen und des Mitarbeiters, das war nicht möglich zu lächeln. Ich glaube auch, dass die mich zum Beispiel, also ich habe mir einfach nur gedacht, wenn ich dem jetzt, die hat gesagt, ich habe Anweisungen, sage ich, das verstehe ich ja auch, wenn hier viele Leute sind, ist das absolut sinnvoll, aber es ist ja jetzt gar keiner da. Und dann habe ich auch gesagt, mein Fuß tut weh und so. Also ich war auch kurz vorm Weinen schon so. Aber dann dachte ich mir nur, ja, das ist eben das, dass Leute sich auf die Anweisungen dann zurückziehen und natürlich nichts mehr selbst entscheiden wollen, weil es auch saubequem ist, immer zu sagen, ich habe Anweisungen.
Ja, da muss man dann leider an das Bildungssystem appellieren und sagen, das liegt vielleicht daran, dass sie nicht gut genug, ja, gebildet sind im kreativen selber nachdenken, sondern einfach
nur
nachmachen.
Und vielleicht hat man ihnen das auch wirklich abtrainiert, indem man ihnen gesagt hat, du entscheidest hier gar nichts. Du lässt
hier
keinen durch.
Die Schule ist das beste Mittel, um allen alles abzutrainieren und zu, ja, sagen, das wird so gemacht, wie wir das sagen. Und ja, ich glaube also tatsächlich, dass ich in meiner, also zu Hause komplett gegen die Schule gegenarbeite. Also ich versuche meinen Kindern
als
beizubringen,
Eltern,
kreativ, selbstständig zu denken. In der Schule lernen die das nicht.
Mhm.
Naja. Das macht mich auch sauer zum Beispiel. Also ich würde am liebsten jeden Tag einmal in die Schule gehen und die alle komplett zusammenbrüllen.
Ja, also diese Erfahrung in der Schule habe ich noch nicht gemacht. Aber ich glaube schon, dass wir jetzt mit diesem Chat-GPT und so, ja, habe ich letztens so eine Diskussion da mit Richard David Precht und Lanz gehört und die haben so gesagt, dass die Schulen haben jetzt Angst natürlich davor, was da jetzt passiert, ja.
Die und dann Leute lassen halt ihre MSA-Arbeiten jetzt von ChatGPT
schreiben.
Ja, genau.
Ist doch
und
dann
logisch.
Hat aber der Precht gesagt, ja, das Schulsystem muss sich eh in dem Maße reformieren, dass das sozusagen gar nicht mehr, also dass die Recherche gar nicht mehr das Thema ist, ja, weil du kriegst ja heute
endlich
immer noch Punkte dafür, wenn du irgendwie ein Buch findest und das dann alles liest, weil das kannst du dir ja heute sowieso alles sehr unglaubwürdig, kannst ja alles aus dem Internet zusammensuchen. Du musst der Schwerpunkt der Schule muss auf was ganz anderem liegen, nämlich auf Kreativität,
genau,
auf Denken, out of the box und diese ganzen Sachen.
Jetzt
aber da
sie endlich
nach,
dazu
das
gezwungen.
Werden wir nicht mehr miterleben, dass das eingeführt wird in Deutschland.
Ich bin gespannt. Also das ist ja eigentlich eine Aufgabe für die Politik. Und liebe Politiker,
die haben
wenn
aber
ihr diesen Mega-Podcast jetzt hört, dann könntet ihr euch ja mal langsam darüber Gedanken machen, was das Bildungssystem vor was für eine Aufgabe das jetzt steht, ja, mit ChatGPT. Und der, ja, künstlichen Intelligenz.
Aber hast du mal überlegt, weil du bist ja wirklich, ich glaube, du bist eine engagierte Mutter, du bist ein engagierter Bürger und so, du setzt dich ein. Hast du mal überlegt, außerhalb des Film und Fernsehens, dich in irgendeiner Form einzubringen?
In die Politik?
Mhm.
Nee. Also ich bin ja in keiner Partei. Da müsste man ja zuallererst mal eine Partei oder eine gründen.
Ja, oder gleich Bundespräsident. Da kannst du auch parteilos, glaube ich.
Ja,
weißt
das
du?
Stimmt. Kannst du das?
Bestimmt.
Weiß ich nicht.
Doch, da war nicht der Roland, der Köhler oder so, der war doch auch parteilos, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Also
weiß ich auch nicht genau.
Ja.
Hast du ein ChatGPT auf deinem Handy?
Nee.
Ich schon.
Und was macht das? Also ich habe letztens
Recherche.
Erfahren, dass ich, also ich habe mit ChatGPT erfahren, dass ich da hatte ich irgendwas eingegeben mit mir und meinem Mann und da kam raus ein falsches Foto von meinem Mann und drunter stand, er sei der Manager der Toten Hosen. Da
nee.
Dachte ich mir, okay, ChatGPT muss noch viel lernen.
Also es gibt ja auch verschiedene, aber zum Beispiel tatsächlich, also jetzt für Leute, die so Bücher schreiben oder so, ist das ja Wahnsinn, was da auf einmal möglich ist, wie schnell man recherchieren kann. Man muss nicht mehr an 100.000 Quellen und so, sondern man kommt schon unglaublich schnell an Wissen. Die Frage ist halt, ist das wahr? Also ich glaube halt, das Problem tatsächlich, was da drin liegt, diese künstliche Intelligenz kann ja nicht schöpferisch wirken. Die macht ja sowieso nur nach, was wir da reinstopfen und kombiniert das meinetwegen auch neu.
Und dann ist natürlich sehr entscheidend, wer das Ding füttert.
Ja, genau. Das ist die Frage. Ist das denn alles wahr, was die ChatGPT dir so sagt? Das glaube ich, ist das Problem, dass man die Wahrheit nicht mehr von der Unwahrheit unterscheiden kann.
Das können unsere Kinder ja schon nicht mehr, weil die lesen ja nicht die Süddeutsche Zeitung, sondern die gucken irgendeinen TikToker und sagen dann, der hat 8 Millionen Follower, Mama. Das stimmt schon, was der sagt.
Stimmt, genau. Ja.
Also das ist die Followeranzahl ist im Prinzip die Legitimierung und so für alles. Und eben nicht mehr. Also bei uns wusste man früher, okay, ich lese es mal in der Süddeutschen oder ich lese es mal irgendwo, keine Ahnung. Im Hamburger Abendblatt und dann weiß ich ungefähr, dass da Leute, die das hauptberuflich machen, sich damit beschäftigt haben.
Ja, aber es war doch schon immer die Frage, ist das jetzt wahr oder nicht wahr, auch was jemand sagt. Ne? Also wenn jetzt eine 60-jährige Schauspielerin, die aussieht wie 40, sagt von Schlaf und Wasser,
dann
glauben das ja auch 60% und 40 sagen, also jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke.
Welches Wasser trinkt sie denn da?
Kann das denn wirklich sein? Also das ist ja sowieso etwas, das kann man Kindern ja auch beibringen, dass sie, also ohne dass sie jetzt totale Zweifler werden, dass man schon abwiegen muss, dass es in Möglichkeit besteht, dass etwas, was jemand sagt, vielleicht unwahr sein kann.
Dinge hinterfragen.
Genau.
Ja. Der So-und-So hat jetzt gesagt, er feiert seinen Geburtstag in einer Stretch-Limousine und er kriegt ein paar Turnschuhe für 8000 Euro geschenkt.
Wer?
Beispiel.
Ach so.
Das kann sein, dass er das gesagt hat, aber es ist wahrscheinlich nicht die Wahrheit.
Ja. Ich habe tatsächlich mal so eine Geburtstagseinladung bekommen für ein Kind von mir, die da hieß, die Limousine holt das Kind dann und dann ab und die Geschenkeliste liegt im KDW in der Spielzeugabteilung.
Ist nicht dein Ernst. So gut organisiert, Anna. Wahnsinn. Das ist brutal, oder?
Aber
und hast du
ihr
dann
gedacht,
gesagt, sie darf nicht hingehen?
Ja, ich habe gesagt, sollten wir vielleicht überlegen, dass du da nicht hingehst? Das ist, glaube ich, schlechter sozialer Umgang.
Ja.
Also ich finde es asozial, sorry, tut mir total leid. Aber ich finde es wirklich krass. Also das war so ein Geburtstag so unter, also und also
ich weiß.
10, 11 so um den Dreh.
Ja, was macht man dann zum 14. Ist das dann ein Flug nach Las Vegas?
Genau, mit allen. Ein Privatjet nach Las Vegas für alle.
Ach, ist das toll. Ah ja, wir können ja noch unterscheiden, was gut und böse ist. Und das finde ich übrigens echt gut. Ich bin total froh darum, dass ich weiß wirklich immer, geht oder geht nicht.
Sehr cool.
Und da bin ich mir eigentlich selten unsicher.
Ich glaube auch, dass besonders Frauen da richtig geile Antennen haben.
Total.
Also manchmal klopft das Leben die klein, aber man hat die und man kann die
total.
Auch, liebe Frauen, man kann die immer wieder aktivieren.
Und dann auch einfach an meine Eltern denken und mir überlegen, wie würden die das jetzt finden, wenn die Limousine kommt und den 12-Jährigen abholt.
Genau.
Dann einfach, wir machen es auf gar keinen Fall. So.
Genau.
Also, wenn man sich kurz unsicher ist, einfach nur. Jenny from the Block. Wir sind still Jenny from the Block, weißt du? Wir zwei.
Ja, aber wirklich.
Used to have a little, now have a lot.
Am Ende des Tages, ich bin ganz oft in so Situationen, wo ich so sage, ich bin halt so ein kleines Brandenburger Mädchen. Sorry.
Ja.
Ist so. Und bestimmte Sachen holen mich einfach nicht ab.
Nee. Mm. Super. Das Brandenburger Mädchen geht auf Tour im September. Neues Album ist raus, das Leben ist schön, kann man sich ganz leicht merken, was die Anna da gemacht hat. Extra so, dass sich das wirklich jeder Doofi eigentlich kann sich diesen Titel merken. Aber deine Musik wird sowieso nur von ganz tollen Leuten gehört. Ist schon vorbei, Anna.
Schade.
Da steht jemand vom Fenster, der die ganze Zeit winkt, um mir Zeichen zu geben, dass wir jetzt aufhören müssen. Ich könnte jetzt noch ein paar Stunden mit dir weiterquatschen.
Ich habe meine Waffeln noch gar nicht aufgegessen.
Die kannst du dir gleich in die Hosentasche stecken und mit nach Hause nehmen. Das stört auch nicht, wenn du auf dem Rennrad sitzt. Das macht kein, weißt du, das ist nicht wie ein Handy in der Tasche, das so in die Hüftbeuger reinquetscht, sondern das kannst du damit auch Rennrad fahren.
Ich leg das einfach auf den Sattel.
Genau. Tschüss.
Tschüss.
Ach, das war schön. Anna und ich, wir werden jetzt wahrscheinlich nur noch auf der Suche nach einem Haus am See sein, wo wir dann morgens gemeinsam unseren Kaffee trinken können. Ich würde es lieben.
Aber Jan-Josef Liefers fehlt eigentlich noch, oder?
In der, der kann ja mal am Abend vorbeikommen.
Ja.
Ach, dass er mal zu uns kommt.
Natürlich,
der fehlt uns noch. Könntest du den mal bitte anrufen?
Ja,
du hast doch die Telefonnummern von allen Prominenten.
Kein Ding. Also, entweder nächste Woche da oder jemand anders.
So, wir organisieren euch jetzt mal den Jan-Josef, aber Anna und ich, wir machen jetzt erstmal allein unser Ding am See. Verstehst du? Da brauchen wir jetzt erstmal keine Männer. Okay. Viele Grüße und nächste Woche, dann vielleicht Jan-Josef Liefers oder halt ein anderer. Bis dann.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de